Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einem Parkhaus, in dem man künftig wohnen kann. Wir besuchen Thüringen. Dort wird in einem Jahr gewählt. Und jetzt schon ist klar, mit den Mehrheiten wird es schwierig. Und wir schauen uns an, wie Senioren von Alltagsbegleitung profitieren. Guten Abend. Wohnungsnot in den Städten, das ist vor allem für die ein großes Problem, die wenig Geld haben. Die Mietpreise sind oft exorbitant, Besserung ist nicht in Sicht und da hilft oft auch kein Wohnberechtigungsschein. Denn es gibt kaum Sozialwohnungen, die mit einem WBS zu bekommen wären. Allein in Berlin haben gut 500.000 Menschen einen Wohnberechtigungsschein und einen Anspruch auf eine staatlich geförderte Wohnung. Es gibt aber nur 100.000 Sozialwohnungen. Der Berliner Senat will das ändern, mit mehr Geld. Und trotzdem wollen und oder können die Wohnungsunternehmen nicht so, wie die schwarz-rote Stadtregierung das gerne hätte. Sebastian Engelbrecht ist dem in Berlin nachgegangen.
Die Zentrale der Charlottenburger Baugenossenschaft liegt direkt an der Berliner Stadtautobahn in einem ihrer Wohnhäuser. Natürlich sind auch hier alle Wohnungen vermietet, trotz der Lage, trotz des Lärms. Denn Wohnungen sind in der Hauptstadt Mangelware. Im klimatisierten Büro empfängt Dirk Enzesberger seine Gäste. Er ist Sprecher der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften und Mitglied des Vorstands der Charlottenburger Baugenossenschaft. Allein seine Genossenschaft verfügt über 7000 Wohnungen. Die Genossen wohnen darin zu einem niedrigen Durchschnittspreis von 5,78 Euro pro Quadratmeter. Die Charlottenburger Baugenossenschaft gehört zu den großen Wohnungsunternehmen in der Stadt. Zurzeit errichtet sie allerdings gerade mal 73 Neubauwohnungen, wie Enzesberger berichtet, obwohl der Bedarf so groß ist.
Tatsächlich ist die Zinssituation einer der Punkte, die Bauen unglaublich schwieriger macht. Allerdings ist es immer nicht nur eine Ursache, sondern wir haben auf der anderen Seite massiv explodierende Baukosten. Beides zusammen ist für den Wohnungsbau, insbesondere für den sozialen Wohnungsbau, fast toxisch.
Was tut der Berliner Senat in dieser verfahrenen Situation, um die Wohnungsnot zu lindern und zugleich die Mietpreise zu dämpfen? Der Mietendeckel ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Enteignung großer kommerzieller Wohnungskonzerne fordern viele, aber auch sie würde den Wohnungssuchenden nicht helfen. Der neue CDU-SPD-Senat geht deshalb jetzt einen anderen Weg. Er will mit Macht den sozialen Wohnungsbau fördern. 1,5 Milliarden Euro will er pro Jahr in Sozialwohnungen investieren, doppelt so viel wie bisher. Damit wolle man künftig 5000 Sozialwohnungen im Jahr bauen, erklärt Jochen Lang, Abteilungsleiter für Wohnungsneubau beim Bausenator.
Wir stellen fest, wir brauchen eine Verdopplung und das entspricht im Kern der Preisentwicklung, also der Baukostenentwicklung und der Zinsentwicklung. Da kann man realistisch einordnen, wir müssen die Förderung verdoppeln, damit wir noch dieselben Sozialwohnungen bekommen, die wir bis vor kurzem mit der Hälfte des Förderaufwands fördern konnten.
Die 1,5 Milliarden Euro will Bausenator Christian Gäbler privaten und öffentlichen Bauunternehmen zur Verfügung stellen. Wenn sie Sozialwohnungen bauen, müssen sie nur noch 20% Eigenkapital mitbringen. Hochzinskredite von Banken brauchen sie nicht, denn die übrigen 80% steuert der Senat bei, als zinslosen Kredit. Unternehmen, die am Ende nur 7 Euro netto Kaltmiete verlangen, erhalten sogar einen üppigen Zuschuss zu jeder Wohnung von 1.800 Euro pro Quadratmeter. Sozialwohnungen soll es künftig auch für den Mittelstand geben. Selbst Familien mit 2 Kindern und knapp 3.500 Euro monatlichem Nettoeinkommen haben künftig Anspruch auf eine Sozialwohnung. Für sie dürfen die Unternehmen Wohnungen mit einer Kaltmiete von 11,50 Euro pro Quadratmeter bauen und können auch dafür die zinslosen Kredite des Senats in Anspruch nehmen. Eine Bedingung hat die schwarz-rote Berliner Regierung. Die Wohnungsunternehmen dürfen nicht mehr als 5% Gewinn mit der Vermietung erwirtschaften.
Wir hoffen allerdings, dass wir jetzt schon sehr bald den Effekt haben, dass die an der Förderung interessierten Bauherren und Bauherren sich jetzt bei uns melden und sagen, ich stelle jetzt den Antrag, ich möchte jetzt die Förderung haben.
Auf den ersten Blick erscheinen die neuen Bedingungen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Berlin äußerst großzügig. Und eigentlich sollte man denken, müssten die Unternehmer nun Schlange stehen, um die Fördergelder einzukassieren und loszubauen. Wie kommt das neue Angebot bei Dirk Enzesberger von der Charlottenburger Baugenossenschaft an?
Das ist also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist eine Revolution, aber deutliche Schritte nach vorne. Leider kommen sie 5 Jahre zu spät.
Denn das Bauen ist zu teuer geworden. Trotz der massiven Förderung lohnt es sich nicht mehr. Das bestätigt Thomas Herschelmann, Sprecher der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg, des Verbandes der regionalen Bauunternehmen.
Wir hatten in den letzten 2 Jahren Materialpreissteigerungen innerhalb der 2 Jahre von rund 50%.
Die hohen Preise am Bau und die gestiegenen Zinsen haben dazu geführt, dass kaum noch Aufträge bei den Bauunternehmen eingehen.
Wir hatten jetzt im ersten Halbjahr Rückmeldung von unseren Firmen, dass man im Vergleich zum Jahr 22 im ersten halben Jahr, wo man vielleicht noch so 20 Aufträge bekommen hat, 1-2 Aufträge im Jahr 23 im ersten Halbjahr bekommen hat.
Wer mit dem Wohnungsbau noch Geld verdienen will, muss, so rechnet Herschelmann vor, am Ende 20 Euro pro Quadratmeter verlangen, also unrealistisch hohe Mieten. Für die Wohnungsbaugenossenschaften gibt es noch einen weiteren Grund, warum sie auch in Zukunft nicht bauen werden, trotz der großzügigen Förderungszusagen des Senats.
Was man zusätzlich immer im Blick haben muss zurzeit ist, dass für alle Wohnungsunternehmen enorme Investitionen für das Thema Klima- und Sanierungsertüchtigung der Bestände bevorstehen. Und das bedeutet, dass Sie sehr genau überlegen müssen, wohin müssen Sie das Geld investieren, welche Auflagen bekommen Sie. Und ich sage immer, man kann 1 Euro nur einmal ausgeben.
Dirk Enzesberger glaubt, die Berliner Baugenossenschaften könnten sich auf absehbare Zeit kaum noch den Bau neuer Wohnungen leisten.
Das Kernthema ist, wie viel Mittel hat das Haus, die Genossenschaft insgesamt zur Verfügung und wie viel kann ich davon für einen Neubau ausgeben und wie viel muss ich für die Sanierung der Bestände, die wir ja bis 2045 alle machen müssen, tatsächlich aufwenden und wie bringe ich beide Themen so zusammen, dass das Unternehmen auch in einem ruhigen Fahrwasser weiterfahren kann.
Ein ruhiges Fahrwasser ist nicht in Sicht, jedenfalls nicht für die, die in Berlin eine Wohnung suchen. Dafür sind die Zeiten insgesamt zu unruhig.
Sebastian Engelbrecht über die Gründe, warum sozialer Wohnungsbau in Berlin nicht wachsen will. Wenn Wohnraum für die Menschen fehlt, Baugesellschaften sagen, es ist zu teuer und zu aufwendig, neu zu bauen. Schauen wir doch auf das, was schon gebaut ist und was wir nutzen können, sagt eine Genossenschaft in Hamburg und hat es nicht auf eine alte Fabrik abgesehen. Solche Verwandlungen in Wohnraum gibt es ja schon lange. Nein, sie hat ein Parkhaus entdeckt, das als solches nicht mehr genutzt wird. Wohnen also dort, wo einmal Autos standen? Tja. Warum nicht? Aber ganz so einfach ist diese Umwandlung nicht. Da gibt es nicht nur Abnutzungserscheinungen, sondern auch viele Bauvorschriften. Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich hat sich das Projekt angesehen. Sie war mit Herrn Köhler für uns im Parkhaus unterwegs und auch ganz oben.
Das Dach wird eigentlich der schönste Raum später.
Björke Köhler steht auf dem zugigen Dach des heruntergekommenen Parkhauses mitten in Hamburg. Zwischen historischer Speicherstadt und vielbefahrenem Stadtring. Der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft Gröninger Hof findet die Aussicht deluxe. Links ist die Katharinenkirche, geradeaus der Turm des St. Nikolai-Mahnmals. Sogar einen Teil der Elbphilharmonie kann man von hier aus sehen. Das Flachdach selbst ist unspektakulär. Auf dem grauen Beton sind noch durchnummerierte Parkbuchten eingezeichnet. Autos stehen hier aber keine mehr.
Wir haben geplant, das Dach zu begrünen. Und das Dach wird eigentlich so ein Gemeinschaftsort für alle, die hier wohnen, für alle, die hier arbeiten, mit Möglichkeiten zu gärtnern, mit Kinderspielflächen, aber auch der Möglichkeit, einfach Wäsche zu trocknen oder rumzuwerkeln.
Noch ist das reine Zukunftsmusik. Wenn aber alles läuft wie geplant, gibt es hier in wenigen Jahren anstelle eines achtgeschossigen Parkhauses ein Gebäude mit 70 Wohnungen. Ein-Personen-Apartments, Wohnungen für Menschen mit Behinderung, alten WGs und größere Familienwohnungen. Der Bauantrag ist fertig. Idealerweise kann im nächsten Jahr dann der teilweise Rückbau des Parkhauses beginnen. Denn die Genossenschaft wird nicht so viel wie gedacht vom alten Gebäude erhalten können.
Wir haben Stück für Stück herausgefunden, dass der Beton leider doch nicht in so gutem Zustand ist, wie wir das ursprünglich erhofft hatten. Können leider deswegen von der oberirdischen Bausubstanz fast nichts erhalten. Was aber bestehen bleibt, ist das Untergeschoss und die Fundamente. Und da reden wir dann auch über ja, so um und bei 700 Kubikmeter Beton. Also das ist durchaus eine Masse und es ist durchaus auch ein Beitrag zum Ressourcenschutz.
Eine Untersuchung hatte gezeigt, dass Streusalze, die in vergangenen Wintern im Parkhaus verteilt wurden, den Beton und die darunterliegende Stahlstruktur irreparabel beschädigt haben. Obwohl Bestandsbauten derartige Mängel aufweisen können, sieht der Hamburger Architekt Carsten Venus in der Umwandlung von Gewerbeimmobilien in Wohnraum ein großes Potenzial.
Wir haben ja nicht nur eine sehr hohe Wohnungsnachfrage, sondern wir haben gleichzeitig, befinden wir uns in der sogenannten Bauwende, wie wir Architekten sagen. Das heißt, wir haben uns als Gesellschaft vorgenommen, absehbar einen sogenannten klimaneutralen Bestand zu haben.
Das funktioniere nur, wenn Gebäude energetisch saniert würden.
Also muss sowieso die Fassade von Bürogebäuden angefasst werden und die Haustechnik. Und aufgrund dieser Entwicklung werden wir in Zukunft jede Menge gewerblich genutzte Gebäude haben, die, wie man so schön sagt, nicht mehr marktgängig sind für den Gewerbeimmobilienmarkt. Und insofern glauben wir, dass dort das Potenzial eher noch steigen wird für die Umnutzung in Wohnen.
Technisch sei vieles möglich beim Umbau von Gewerbeimmobilien, sagt Carsten Venus. Alte Kontorhäuser, Kaufhäuser, Produktionsanlagen und sogar eine Kirche seien bereits in Wohnraum umgewandelt worden.
Eigentlich kann man grundsätzlich sagen, gewerblich genutzte oder gewerblich erstellte Häuser sind prädestiniert für den Wohnungsbau. Also sie haben eine große Tragstruktur, weil Büro- und Gewerberäume brauchen viel freie Fläche. Wir haben robuste Gebäude, weil die sehr viele Lasten aufnehmen müssen. Und oft gerade in den Zentrumslagen haben wir gewerblich genutzte Gebäude mit Tiefgaragen. Also von der Grundtypologie alles fantastisch.
Grundsätzlich müsse bei jedem Gebäude individuell abgewogen werden, ob eine Umnutzung sinnhaft sei. Der Umbau sei aufwendig, da Wohnhäuser beispielsweise mehr Treppenhäuser bräuchten und die großen Raumtiefen von Gewerbeimmobilien typischerweise nur wenig Licht ins Innere ließen. Im Gröninger Hofparkhaus in der Hamburger Innenstadt merkt man das vor allem in den unteren Etagen, wie Pjörge Köhler von der Genossenschaft Gröninger Hof zeigt. Er steht im Halbdunkel unter der weiß gestrichenen Betonkassettendecke mitten auf dem alten Parkdeck.
Hier ist super düster. Also das ist halt auch das mit der großen Bautiefe, was ich meinte. Und das ist auch dann das Entwurfskonzept eigentlich, dass in diesen tiefen Baukörper in der Mitte ein langer Innenhof reingeschnitten wird. Und dann hat man ein vorderes Haus und ein hinteres Haus, die beide jeweils durch den Innenhof belichtet werden.
Neben den baulichen Gegebenheiten ist für die Genossenschaft vor allem die Finanzierung des Projekts eine Herausforderung. Die Mitglieder rechnen mit Baukosten von insgesamt rund 34 Millionen Euro. Aufgrund veränderter Zinssätze und gestiegener Baukosten sind das etwa 4 Millionen Euro mehr als geplant. Finanziert werden die Kosten sowohl durch die 400 Genossenschaftsmitglieder als auch durch soziale Träger. Und auch die Stadt Hamburg bezuschusst das Projekt mit 900.000 Euro.
Am Ende ist das eine Art von kollektivem Eigentum. Die Leute, die hier wohnen, denen gehört die Genossenschaft, aber sie sind am Ende alle Mieter. Und es wird keine Möglichkeit geben, seine Wohnung zu verkaufen oder Dinge zu privatisieren.
Ein weiteres Problem beim Umbau ist das geltende Baurecht, sagt Björge Köhler.
Unser Baurecht ist einfach extrem auf Neubau fokussiert und diese ganzen Richtlinien, zum Beispiel diese Raumhöhe, sind so Dinge, die sind dann im Bestand manchmal nicht zu erreichen, weil man einfach einen Bestand hat, der das nicht hergibt. Und bisher tickt unsere Bauordnung so, dass man in dem Moment, wo man nennenswert umbaut, alle Kriterien des Neubaus erfüllen muss und das ist ein großes Problem.
Hier müsse nachgebessert werden, findet er. Der Oberbaudirektor Hamburgs, Franz Josef Höhing, weiß um die bauordnungsrechtlichen Fragen. Er ist aber der Meinung, dass sich die Stadt einer Umnutzung nicht in den Weg stellt. Bürokratische Hemmnisse sieht Höhing jedenfalls nicht.
Alles, was es da sozusagen an Veränderungsmöglichkeiten gibt, die ergreifen wir gerne. Wir klammern uns gar nicht mehr an Büroimmobilien. Wenn es da eine Notwendigkeit gibt, sie umzunutzen, sollte man das tun. Man muss, glaube ich, jedes Haus auch daraufhin abfragen, wofür eignet es sich? Muss man die Nutzung anpassen oder muss man das Haus anpassen?
Die Umnutzung in Wohnraum sei eine denkbare Alternative, aber auch kein Patentrezept, so Höhing. In Hamburgs Innenstadt gäbe es allerdings derzeit kaum leerstehende Gewerbeimmobilien, die in Wohnraum umgewandelt werden könnten. Voraussichtlich müsse in Zukunft aber aller Bedarf an neuem Wohnraum in Hamburgs bestehenden Stadtquartieren untergebracht werden.
Da gibt es schon auch in einer Stadt wie Hamburg, die relativ wenig dicht bebaut ist, auch Flächenpotenziale. Also ich glaube, alle Kraft in den Bestand hinein. Da, wo umgenutzt werden kann, sollte man das tun. Da, wo ergänzt werden kann, sollte das tun. Da, wo man sozusagen auch nach langer Untersuchung zu dem Schluss kommt, man muss was abreißen, dann stellt sich die Frage, in welcher Dichte und welcher Typologie bebaue ich das neu. Und da stecken große Potenziale, glaube ich, in dieser Stadt.
Allein durch die Umnutzung von Gewerbeimmobilien werde sich die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen nicht abdecken lassen, warnt Architekt Carsten Venus.
In Deutschland kann man sagen, werden circa pro Jahr 5000 Wohnungen durch Umwandlung von Büro in Wohnen erstellt. Also wir sind weit weg davon, dass das statistisch irgendwie den Wohnungsdruck abmindern kann.
Magdalena Neubig über Gewerbeimmobilien, die in Wohnraum umgewandelt werden. Ist das Regieren in dieser Legislaturperiode alles andere als leichtgängig. Thüringen hat eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen. Es fehlten 4 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Die muss sich nun Ramelow als Regierungschef bei jedem Beschluss mühsam bei der CDU-Fraktion beschaffen oder bei der FDP-Gruppe. Die Liberalen hatten 2021 durch den Austritt einer Abgeordneten den Fraktionsstatus verloren. Kurzum, Mehrheiten zu beschaffen, klappt mal und klappt auch häufig nicht. In einem guten Jahr wird der Thüringer Landtag neu gewählt und es kann ähnlich schwierig bleiben mit einer Regierungsmehrheit, sagen Demoskopen voraus. Die AfD liegt in Umfragen derzeit bei 34%. Mit ihr will niemand koalieren. Und darum fragen sich schon jetzt immer mehr Menschen in Thüringen, wie hält es die CDU eigentlich künftig mit der Linkspartei? Bisher heißt es Koalition ausgeschlossen. Vorgabe auch von der Bundes-CDU. Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard über die Schwierigkeiten von Christdemokraten mit der Linken.
Ich gebe zu, dass ich heute geweint habe.
Gestand Bodo Ramelow, damals vor knapp 10 Jahren Fraktionsvorsitzender der Linken im Thüringer Landtag, der Presse.
Heute Vormittag haben Sie ja wahrscheinlich eine höhere Geräuschquelle wahrnehmen können, also ein Gebirgsschlag in Thüringen, der mit den Steinen zu tun hat, die auf meiner Seele sehr lange gelegen haben und die mir heute von selbiger gefallen sind.
Das Bundesverfassungsgericht hatte damals im Oktober 2013 erklärt, dass die jahrzehntelange Beobachtung Bodo Ramelows durch den Verfassungsschutz verfassungswidrig war. Die Parteimitgliedschaft in der Linken allein, so das Gericht, könne ein Hinweis auf Radikalität sein, rechtfertige allerdings nur eine vorübergehende Beobachtung. Ein gutes Jahr später wurde Bodo Ramelow der erste Ministerpräsident der Linken in Deutschland. Ramelow regiert nun seit bald 10 Jahren den Freistaat, inzwischen als Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung, mal mehr, mal weniger geduldet durch die CDU. Das Resümee des SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Hay fällt mäßig aus.
Also um ehrlich zu sein, war es streckenweise ein einziges Gewürge, weil es sehr, sehr schwierig ist, 4 Fraktionen mit vollkommen unterschiedlichen politischen Zielsetzungen da unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube mal, als Zukunftsmodell ist das für Parlamente wirklich ungeeignet.
Alle Umfragen deuten darauf hin, dass die nächste Landtagswahl im Herbst 2024 ein ebenso schwieriges Ergebnis hervorbringen wird. Vermutlich mit einer deutlich stärkeren AfD, die bei Umfragen momentan bei 34% steht. Dann wäre wieder keine Mehrheitskoalition möglich, ohne dass sich AfD oder Linke daran beteiligen. Nach aktuellen Umfragen würden beide Parteien zusammen über die Hälfte der Parlamentssitze belegen. Und wieder, wie schon vor 10 Jahren, würde der linke Bodo Ramelow vermutlich sagen:
Jetzt ist die Stunde von mehr Demokratie und weniger Parteibuch.
Und seine Arme Richtung CDU ausbreiten. Doch dort besteht kein Interesse. Schon jetzt beruft sich deren Landesvorsitzender Mario Vogt auf den Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei.
Nichts mit den Linken und nichts mit der AfD.
Auch wenn Vogts CDU Haushalte und andere Gesetze mit der Linken beschließt, rhetorisch grenzt er sich von ihr ebenso harsch ab wie von der AfD.
Wir wollen stark in der Mitte sein und die Leute suchen politische Stabilität.
Die Koalition der Mitte, die Vogt vorschwebt, würde maximal CDU, SPD, Grüne und FDP umfassen und käme nach aktuellen Umfragen auf rechnerisch 43%. Also wieder keine Aussicht auf eine Mehrheit. Zumal unsicher ist, ob FDP und Grüne wieder in den Landtag einziehen. Schlechte Aussichten also für das, was Mario Vogt erhofft.
Dass es wieder für politische Stabilität reicht.
Einer, der dieses Dilemma schon einmal erlebt hat, ist Mike Moring. Er ist Vogts Intimfeind und dessen Vorgänger als Partei- und Fraktionschef der CDU. Moring will dieses Mal vorbereitet sein auf ein solch vertracktes Wahlergebnis. Im Mitteldeutschen Rundfunk sagte er:
Der Beschluss der CDU zur Unvereinbarkeit mit Links und AfD, der war, als er beschlossen wurde, richtig, hat aber mit der Lebensrealität im Osten, mit den Wahlergebnissen in Thüringen, überhaupt nichts zu tun.
Und er erinnert an sein Bemühen um eine neue Form der Kooperation mit der Linken.
Und ich habe ja versucht, nach der Landtagswahl mir gemeinsam über 4 Monate hinweg eine Lösung zu finden, die jenseits der üblichen alten Bonner Koalitionsmodelle liegt.
Eine Projektregierung mit CDU und Linken stand damals im Raum. Was immer das konkret bedeutet hätte. Nun arbeitet Moring daran, sein Handeln von 2019 zu erklären und seine Partei auf die kommende Wahl vorzubereiten.
Es gab ja noch nie in der Bundesrepublik seit ihrer Gründung, erst 2 Parteien vom Rand eine Mehrheit an Mandate abbilden. Und da kann man eben nicht mit den üblichen Koalitionsmodellen antworten, sondern muss schauen, was kann man für das Land besser machen. Und ich habe dafür geworben, das sehe ich ja heute noch so, dass man jenseits des Beschlusses des Bundesparteitages vor Ort denjenigen zutrauen muss, das Beste fürs Land zu machen.
Der Generalsekretär der Thüringer CDU, Christian Herrgott, erklärte Morings Aussage schon mal zur Einzelmeinung, die aber auch der christdemokratische Landrat des Eichsfeldkreises, Werner Henning, vertritt.
Man muss dem Land dienen und das erfordert auch mit den Linken, mit Bodo Ramelow reden.
Schon nach der Landtagswahl 2019 hatte Henning dafür geworben, die schwadronierenden Ideologen in Berlin und im Westen, die Thüringen in Geiselhaft nehmen würden, zu ignorieren und mit der Linken zu koalieren, gerade wegen Ramelow.
Er hat unter Beweis gestellt, dass die Linken nicht ihn zurückgeholt haben, sondern dass er die Linken gewissermaßen reformiert hat. Und als bekennender protestantischer Christ hat er auch die Antenne gefunden, über die man eben mit Thüringen wirklich in Kontakt treten kann. Und in dieser eichsfeldischen Substanz bin ich weithin viel dichter bei Bodo Ramelow als bei manchen CDU-Funktionären.
Ähnlich sieht das auch der Christdemokrat André Neumann, Oberbürgermeister in Altenburg.
Die Linke spielt im Grunde genommen nur in Thüringen eine Rolle. Der Bundespartei kann die Linke in allen anderen Konstellationen egal sein. Es gibt immer eine Ausnahme für jede Regel, das muss man sich anschauen.
Und diese Ausnahme des Unvereinbarkeitsbeschlusses könnte Thüringen sein, meint Neumann. Denn Thüringen brauche nach fast 5 Jahren Minderheitskoalition endlich wieder eine stabile Regierung.
Minderheitsregierung bedeutet Stillstand, dann geht es tatsächlich nicht vorwärts. Deswegen ist ja das Modell, man schließt sich mit denen zusammen, mit denen man Mehrheit hat, außer natürlich mit den Antidemokraten und ja mit dem nationalsozialistischen Gedankengut der AfD, also das ist einfach ausgeschlossen. Deswegen müssen alle anderen Übrigen einen Weg finden, die Menschen zurückzugewinnen.
Zurückzugewinnen, weil laut Thüringen-Monitor mehr als die Hälfte der Thüringer der Politik nicht mehr vertraut. Dabei würde Stabilität und Verlässlichkeit einer Regierung mehr nützen als das Bestehen auf Parteitagsbeschlüssen, glaubt Neumann.
Ich sehe bei dem, wie die Politik in den letzten Jahren einer Linkspartei stattgefunden hat, keine staatsgefährdende und verfassungsgefährdenden Tendenzen. Ich glaube, eine Linke allein losgelassen ist auch nochmal anders zu bewerten, aber in einer Koalition, glaube ich, kann man mit den Linken regieren.
Noch sind es wenige Christdemokraten, die sich so klar zu dem Thema äußern. Wenn der Wahlkampf beginnt in gut einem halben Jahr, dann wird die Diskussion in der CDU sicher lauter werden. Doch Parteichef Mario Vogt bleibt momentan dabei, AfD und Linke gleichermaßen als Extremisten zu bezeichnen. Sein Plan für nächstes Jahr?
Dass wir vor den Wähler treten, damit sie wissen, was sie bekommen. Bei Bodo Ramelow gibt es Rot-Rot-Grün, bei der AfD gibt es ein isoliertes Thüringen und bei der CDU gibt es eine Koalition in der Mitte, die so stark sein muss, dass es wieder für politische Stabilität reicht.
Aktuelle Umfrageergebnisse lassen daran zweifeln. Mario Vogts Plan B ist eine Minderheitskoalition. Nach 5 Jahren dieser demütigenden Erfahrung seien nun mal die Linken dran mit dem Dulden. Doch noch einmal eine Minderheitsregierung in Thüringen würde vermutlich nicht das bieten, wonach Vogt und seine CDU so sehr streben.
Stabilität, und das wollen wir bieten.
Henry Bernhard über die Frage, wie es die CDU in Thüringen mit der Linken hält. Ein gutes Jahr vor der Landtagswahl. Immer häufiger finden Sie private Investoren in Arztpraxen. Nicht, weil diese Geldgeber öfter krank und leidend sind, sondern weil sie Gewinne aus den Behandlungszimmern ziehen. Arztpraxen sind offenbar lukrative Anlagemöglichkeiten. Immer mehr werden gekauft, dann in ein medizinisches Versorgungszentrum umgewandelt. Was ganz praktisch für die Patienten ist, weil es häufig in so einem MVZ mit mehreren Ärzten längere Öffnungszeiten gibt. Das Ganze hat aber auch gewichtige Nachteile. Was zum Beispiel, wenn so ein Investor pleite geht? Gerhard Schröder hat sich das Investorenmodell genauer angesehen und auch einen Arzt getroffen, der von seinen Erfahrungen berichtet.
Ein Montagmorgen, Anfang Mai. Frank Beck steht auf der Dachterrasse seiner Zahnarztpraxis und genießt den Ausblick auf die Altstadt von Regensburg.
Das ist cool, oder? Seit fast 25 Jahren darf ich diesen Blick genießen.
Frank Beck ist 63 Jahre alt und mit sich selbst im Reinen. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Vor 5 Jahren nämlich hatte er die Praxis, die er vor 35 Jahren von seinem Vater übernommen hatte, an einen internationalen Finanzinvestor verkauft.
Da war ich 58, wo man sich natürlich die Frage stellt, wie geht's weiter?
Die beiden Töchter hatten andere Wege eingeschlagen und einen passenden Nachfolger konnte er nicht finden. Da nahm Beck das Angebot von Curaeus an, eine Arztkette mit Sitz in den Niederlanden, die damals im Besitz von Finanzinvestoren war und in großem Stil in Deutschland einsteigen wollte.
Die haben mir ein Gehalt gezahlt, das sehr, sehr gut war, haben die Praxis abgelöst mit einem in meinen Augen völlig überzogenen Kaufpreis. Aber sie wollten ja Deutschland den Markt erobern, deswegen haben sie uns gekauft.
Frank Beck war nur noch Angestellter in der Praxis, die ihm jahrelang gehörte. Ein Schritt, den er allerdings schnell bereute.
Wenn du einen eigenen Betrieb so lange geführt hast, dann siehst du ja alles, du nimmst alles wahr, du nimmst Trends wahr. Und ich habe gemerkt, das geht völlig in die falsche Richtung.
Gesundheit ist ein krisensicheres Geschäft. Das haben internationale Finanzkonzerne schon vor über 20 Jahren bemerkt. Erst investierten sie in Krankenhäuser, später kamen Pflegeheime dazu. Und seit 6-7 Jahren sind auch Arztpraxen ins Visier von großen Kapitalgebern geraten, sagt der Autor und Publizist Rainer Bobsin.
Und inzwischen ist es nicht mehr so, dass erkennbar ist, dass Investoren bestimmte Fachrichtungen bevorzugen. Das trifft komplett die gesamte Palette. Es wird ja immer gesagt, Hausarztpraxen rentieren sich nicht und deshalb würden Investoren nicht in die Allgemeinmedizin investieren. Aber auch das ist nicht mehr so. Es gibt inzwischen schon auch Konzerne, die angefangen haben, Hausarztpraxen zu kaufen.
Wie viele Arztpraxen schon von Finanzinvestoren übernommen worden sind, ist unklar. Es gebe dazu schlicht keine verlässlichen Daten, sagt Bobsin. Er schätzt, dass es nicht mehr als 2% sind, aber die Zahl steigt.
Vor allem, weil es ja so ist, dass das Durchschnittsalter der Ärzte und Ärztinnen relativ hoch ist und es absehbar ist, dass Praxen eben aus Altersgründen zukünftig schließen werden, die dann nachbesetzt werden müssen, verkauft werden müssen. Und da kommen natürlich auch Investoren ins Spiel.
Seit dem Jahr 2017 sei ein regelrechter Boom an Übernahmen durch private Investoren festzustellen, sagt Richard Buschek. Er ist Wirtschaftsgeograf und forscht an der Universität Münster über Finanzinvestoren im Gesundheitswesen. Es seien vor allem Private-Equity-Firmen, die in Arztpraxen investierten, sagt Buzek. Arztpraxen kaufen, zu Ketten zusammenfügen und dann nach wenigen Jahren mit Gewinn wieder verkaufen. Das sei das Geschäftsmodell.
Und das gibt dann so ein Zeitfenster von etwa 5 bis 6 Jahren, in denen Unternehmen gekauft und verkauft werden können. Und dabei kann Private Equity oftmals zweistellige Renditen von 15-20% erzielen.
Es gehe dabei nur um Rendite, kritisiert Günter Scherer. Er ist Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin. Die medizinische Versorgung der Patienten gerate in den Hintergrund, fürchtet er.
Da wird ja auch sehr stark mit Leistungsoptimierungen gearbeitet, beziehungsweise mit Kostendruck. Also das ist so der Bereich, der uns insgesamt mit Sorge erfüllt, dass hier die Finanzinteressen über den Patienteninteressen stehen, dass die Rendite im Vordergrund steht.
Den wirtschaftlichen Druck der Investoren hat auch Frank Beck, der Zahnarzt aus Regensburg, gespürt. Dabei waren die ersten Gespräche vielversprechend. Der neue Investor wollte sich um all die lästigen Dinge kümmern, die Beck das Leben schwer machten. Versprach Entlastung bei Verwaltung und Dokumentation, Buchhaltung und Einkauf. Frank Beck sollte sich als angestellter Arzt und Leiter der Praxis ganz um die Patienten kümmern können. Doch die Visionen verblassten schnell. Stattdessen kamen immer häufiger Nachfragen, die in eine ganz andere Richtung zielten. Wo können noch Kosten eingespart werden? Wie kann die Praxis noch wirtschaftlicher arbeiten?
Dann eines Tages beim dritten Jahr sage ich, jetzt sagt mir doch mal ehrlich, was wollt ihr für eine Rendite haben? Da sagen sie, naja, unterm Strich hätten wir schon gern 15%. Da sage ich, ja, spinnt's hier komplett?
15% zusätzlich wohlgemerkt. Frank Beck schüttelt ungläubig den Kopf. Das sei völlig unrealistisch gewesen. Beck zog die Reißleine und kaufte die Praxis nach 5 Jahren wieder zurück. Möglich wurde das, weil Curaeus, die Kette, zu der auch Becks Praxis gehörte, zum Verkauf stand. Colosseum übernahm ein US-amerikanischer Praxiskonzern, der zur Jacobs Holding gehört, einem Schweizer Familienunternehmen, das mit Kaffee und Schokolade groß wurde und mittlerweile auf Arztpraxen setzt. Die Wucht, mit der Finanzinvestoren in den ambulanten Gesundheitssektor drängen, hat inzwischen auch das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen.
Wir haben ja schon eine Entwicklung, wo wir in manchen regionalen Märkten auch Konzentrationstendenzen sehen. Und da haben wir ein waches Auge drauf.
Sagt Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes. Auch er fürchtet Nachteile für die Patienten, wenn zu viele Arztpraxen in die Hände einiger weniger Finanzinvestoren gelangen. Eine Sorge, die Sibylle Stauch-Eckmann für unbegründet hält. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands der Betreiber medizinischer Versorgungszentren BBMV und Geschäftsführerin von Orteum, einer auf Orthopädie spezialisierten Praxisgruppe.
Der Zweck ist die Patientenversorgung. Würde man schlechte Patientenversorgung liefern, hätte man A, keine Patienten auf die Dauer und man hätte auch keine Mitarbeiter.
Und auch keinen wirtschaftlichen Gewinn. Daher hätten Finanzinvestoren ein großes Interesse daran, eine gute Versorgung für die Patienten anzubieten, sagt Stauch-Eckmann. Deshalb sei die Sorge vor einer Kommerzialisierung der ambulanten Versorgung völlig unbegründet. Das Kapital der privaten Investoren könne vielmehr helfen, die Lücken in der Versorgung auszugleichen.
Wir beobachten ja im Gesundheitssystem einen grundlegenden Wandel. 41% der Ärzte sind mittlerweile über 60 Jahre alt. Wir können uns ausmalen, was das bedeutet. In 10 Jahren, wenn die Babyboomer schon in Rente sind, werden sozusagen Rentner behandeln.
Kritiker wie Günter Scherer von der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin überzeugt das allerdings nicht.
Wenn es so wäre, dass man dauerhaft reingeht und ein Versorgungsinteresse besteht und die wirklich auch Interesse an der Patientenversorgung haben, dann würde ich das nicht kritisieren wollen. Und das ist eben der Unterschied zu Finanzinvestoren. Da geht es nicht um Versorgung, da geht es um eine kurzfristige Rendite. Und das kann ich, auch wenn der Finanzbedarf im Gesundheitswesen da ist, das halte ich für falsch.
Und deshalb müsse die Politik aktiv werden und die Möglichkeiten von Finanzinvestoren einschränken, fordert Scherer und ist damit nicht allein. Der Bundesrat hatte schon 2018 davor gewarnt, dass sich, Zitat, in immer mehr Bereichen der ambulanten ärztlichen Versorgung konzernartige Strukturen ausbreiten, oft in der Hand renditeorientierter Unternehmen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will handeln, will den Spielraum von Finanzinvestoren begrenzen. Noch in diesem Jahr werde er ein Gesetz vorlegen, verspricht der Sozialdemokrat.
Gerhard Schröder über Investorenmodelle für Arztpraxen. Wenn Sie im Internet bei der Jobsuche der Arbeitsagentur den Begriff Alltagsbegleiter oder Alltagsbegleiterin eingeben, dann sehen Sie große Nachfrage. Dieser Beruf ist noch nicht so alt. Vor 6 Jahren hat der Bund per Gesetz ein Recht auf Alltagsbegleitung für ältere Menschen verankert. Daraus hat sich der Berufszweig dann etabliert. Alltagsbegleiter sind soziale Betreuer, die Senioren bei Erledigungen unterstützen oder ihnen vorlesen, mit ihnen Zeit verbringen oder beim Hobby weiterhelfen. Die Kosten übernimmt die Pflegekasse als sogenannte Betreuungs- und Entlastungsleistungen für Ältere mit anerkanntem Pflegegrad. Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann hat eine Alltagsbegleiterin in einem AWO-Seniorenhaus, na was wohl, begleitet.
Angela Tonstra arbeitet als Alltagsbegleiterin im AWO-Seniorenhaus Alex Müller in Kaiserslautern. Hier bietet die sportlich wirkende 57-Jährige wöchentliche Gruppenaktivitäten an, wie Sitzgymnastik und kreatives Gestalten. Aber sie betreut auch einzelne Senioren und Seniorinnen, besucht diese auf deren Zimmern.
Ach, guten Tag, Frau Theobald. Dürfen wir Sie kurz stören?
Sie dürfen.
Tonstra betritt das Zimmer von Gisela Theobald. Die 86-Jährige wirkt agil. Theobald handarbeitet gern, strickt gerade an Babysöckchen für die Urenkelin. Mit der Alltagsbegleiterin berät sie, wie man die Strümpfe in grün-gelb am besten weiterstrickt. Unlängst hat die Seniorin bei Angela Tonstra auch weben gelernt. Doch mit ihrem ersten Versuch ist sie unzufrieden. Theobald hat alles wieder aufgeribbelt und hält der Alltagsbegleiterin die leere Webkarte unter die Nase. Tonstra zieht die Augenbraue hoch.
Ah, jetzt fangen Sie wieder von vorne an.
Jetzt fange ich von vorne an, habe es halb so groß gemacht.
Ja.
Und jetzt muss ich allerdings noch richtig schneiden, ja, aber ja, ich habe keine gescheite Schere.
Die Schere will Tonstra der Seniorin später vorbeibringen. Gisela Theobald scheint den lebhaften Austausch über die Handarbeiten zu genießen. Mit Stricken und Weben kennt sich die Alltagsbegleiterin aus. Da bleibt sie keine Antwort schuldig. Die Chemie zwischen den beiden Frauen stimmt.
Frau Theobald ist auch eine von unseren vielen Bewohnern, die ganz viel mitmacht im Haus. Ob jetzt Hockergymnastik, Kraft und Balance, kreatives Gestalten, fällt Ihnen noch was ein, Bewegung und Gedächtnistraining?
Und noch mehr.
Und noch mehr, genau.
Zum Beispiel bin ich eine Bohnengießerin.
Im Garten des Alex Müller Seniorenhauses wachsen Bohnen. Gisela Theobald wässert sie und tauscht sich mit Mitbewohnenden über Rezepte aus. Alwin Emmenecker, den Leiter des AWO-Hauses, begeistert das.
Die haben so viele Ressourcen, die Bewohner. Ich weiß gar nicht, wie viele Rezepte wir haben von Bohnen. Der macht sie so, der macht sie so. Da wird drüber diskutiert, wo die Bewohner untereinander kommunizieren. Man muss dann vielleicht nur mal so einen Anstoß geben, ja? Und schon ist Bewegung, ist Kommunikation da. Genau das ist das, was wir wollen. Das ist schön.
Diese Ressourcen zu heben, das begreift die zertifizierte Alltagsbegleiterin Angela Tonstra als ihre Aufgabe.
Das ist auch die Biografiearbeit, die wir dann einfach im Vorfeld betreiben. Was hat der Bewohner gerne gemacht? Welche Hobbys hat er? Hat er gern gekocht? Das versuchen wir dann in unsere Arbeit einfließen zu lassen.
Gisela Theobald schätzt das offene Ohr der Alltagsbegleitenden nicht nur in Handarbeitsfragen.
Wenn man eine Sorge oder Kummer oder so und irgendwas Bedrücktes hat, kann man auch zu ihnen gehen.
Man muss Empathie mitbringen, auch ein nettes, freundliches Auftreten haben. Man muss einfach Umgangsformen haben. Das ist A und O.
Bis vor 5-6 Jahren gab es keine Alltagsbegleitung. Die Senioren und Seniorinnen mit Pflegegrad in Privathaushalten und Heimen animierte und aktivierte. Pflegepersonal, mit etwas Glück auch Freiwillige, waren ihre Ansprechpartner. Oft die einzigen, wenn keine Angehörigen, Freunde oder Nachbarn verfügbar waren. Wohnen im Heim ohne Alltagsbegleitende, Gisela Theobald, kann es sich nicht vorstellen.
Würde der Tag nicht rumgehen, ne? Man verliert auch dann das Gedächtnis. Ja, man wird alt und schlapp und das wäre schlimm.
Theobald blickt zu ihrer Alltagsbegleiterin. Die frühere Friseurmeisterin glaubt, mit der Alltagsbegleitung ihren Traumjob gefunden zu haben. Allerdings einen zeitweise anstrengenden, vor allem die Betreuung hochgradig Demenzkranker zehrt. Das räumt sie ein. Deshalb hat Toonstra von 75% auf 50% Teilzeit reduziert. Ohnehin favorisieren viele Arbeitgeber Teilzeit für die Alltagsbegleitung, denn so lassen sich Wechselschichten leichter besetzen. Alwin Emmenegger, Leiter des AWO-Seniorenhauses in Kaiserslautern, freut sich, dass er mit 17 Teilzeitkräften einen großen Pool an Fähigkeiten hat.
Es kann nicht jeder alles machen. Jeder hat irgendwo so seine Stärken und auch seine Vorlieben. Der eine macht eher ein Gruppenangebot, der andere geht eher in die Einzeltherapie rein. Der eine hat diesen Part des Singens, der andere eher diese kreative Gestaltung, dieses Basteln.
Bei der AWO Pfalz verdienen zertifizierte Alltagsbegleiter mit knapp unter 3.000 Euro Bruttogehalt plus Zulagen eher am oberen Rand des Spektrums. Alltagsbegleiter, die über kleine Agenturen in Privathaushalte geschickt werden, liegen einige hundert Euro darunter. Mit einer halben Stelle ist es Alleinverdienenden dann kaum möglich, den Lebensunterhalt zu sichern. Voraussetzung dafür, dass die Pflegekassen Alltagsbegleitung finanzieren, ist eine fachschulische Aus- oder Fortbildung samt Prüfung und Zertifikat. Angela Toonstra fand die Ausbildung von rund 200 Stunden hilfreich.
Man lernt Aktivierungsmöglichkeiten, Gruppenangebote, Einzelangebote, Krankheitsbilder, Umgang mit Demenzerkrankten, Umgang mit auffällig erkrankten Menschen.
Neben Empathie sei vor allem Teamfähigkeit gefragt. Denn der Austausch der Alltagsbegleitenden untereinander und mit den Pflegekräften sei wichtig fürs Wohlergehen der Senioren. Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass Pflegefachkräfte auf Alltagsbegleitende herabschauen. Im AWO-Seniorenhaus Alex Müller kommunizieren alle Berufsgruppen auf Augenhöhe, beobachtet Angela Toonstra. Ihre Arbeit sieht die Alltagsbegleiterin allseits geschätzt, denn
die Bewohner sind besser drauf, wenn sie beschäftigt sind, wenn sie Ansprache haben, wenn sie jemanden haben zum Weinen, um ihr Herz auszuschütten, sind die Menschen besser drauf.
Und das wiederum erleichtere allen im Team die Arbeit.
Anke Petermann über den Beruf der Alltagsbegleitung. Das war das DLF-Magazin für heute. Barbara Roth hat die Themen ausgewählt. Und diese Themen können Sie auch nochmal nachhören in unserer DLF-Audiothek-App. Jederzeit. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen informativen Radioabend.